Sie hören den Kurier.
Wir vom Daily Podcast Team wollen euch jeden Tag die wichtigsten News zuliefern. Sei es zu Corona, Innenpolitik, Wirtschaft oder außenpolitische Themen. Dabei müssen auch wir immer wieder nachschlagen und nachlesen. Da ist uns BookBeat aktuell eine große Hilfe. Sei es bei Büchern über Putin und Russland von Peter Scholl-Latour, Literatur zum Coronavirus von Shootingstar Mighty Nguyen Kim oder die Trump-Biografie von Pulitzer-Preisträger Bob Woodward. Bei BookBeat wird jeder fündig, denn BookBeat hat mehr als 500.000 Bücher. Und jedes Monat kannst du so viele Bücher lesen oder Hörbücher hören, wie du willst. Wir haben für Daily-Hörer jetzt ein spezielles Angebot. Ihr könnt BookBeat 2 Monate lang kostenlos testen und in so viele Hörbücher reinhören, wie ihr möchtet. Einfach auf www.bookbeat.at/kurierdaily gehen und mit dem Promocode kurierdaily registrieren. Das ist bookbeat.at/kurierdaily, Promocode kurierdaily. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Der österreichische Kanzler trifft heute, Montag, den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Diese Meldung hat am Wochenende für doch einiges an Aufsehen und auch einiges an Kritik gesorgt. Immerhin kommt Karl Nehammer gerade erst von einem Besuch beim ukrainischen Staatspräsidenten Volodymyr Zelensky. Nehammer versteht sich selbst als Brückenbauer. Er will helfen, einen Dialog zwischen Russland und der Ukraine zu ermöglichen. Es solle nichts unversucht bleiben, um den Krieg so früh wie möglich zu beenden, argumentiert Nehammer. Wolfgang Müller, Professor für russische Geschichte an der Universität Wien, erläutert für die heutige Ausgabe des Kurier Daily Podcast die Chancen und Risiken des Treffens, sowie die Frage, wie eindringlich die Worte des Kanzlers gegenüber Putin überhaupt ausfallen können und warum Nehammer der erste Staats- und Regierungschef eines EU-Mitgliedsstaats seit Kriegsbeginn ist, der Putin einen persönlichen Besuch abstattet. Hinter dem Mikrofon hört ihr heute mich, Anita Kiefer. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich werde morgen Wladimir Putin in Moskau treffen. Wir sind militärisch neutral, haben aber eine klare Haltung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Er muss aufhören. Es braucht humanitäre Korridore, einen Waffenstillstand und vollständige Aufklärung der Kriegsverbrechen. Diese Worte hat Sonntagabend der österreichische Kanzler Karl Nehammer auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gepostet. Er habe vorab die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, den EU-Ratspräsidenten Charles Michel, den deutschen Bundeskanzler Scholz, den türkischen Präsidenten Erdogan und natürlich, wie Nehammer schreibt, den ukrainischen Präsidenten Zelensky informiert. Dieser Besuch des Kanzlers bei Putin kam einigermaßen überraschend. Immerhin ist Nehammer der erste der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, der Putin seit Beginn des Ukraine-Kriegs Ende Februar persönlich treffen wird. Außerdem ist Nehammer gerade erst von einem Besuch beim ukrainischen Staatspräsidenten Volodymyr Zelensky zurückgekehrt. Nehammer will einen Dialog zwischen der Ukraine und Russland fördern und er will Putin bei dem Gespräch auch auf die Kriegsverbrechen in der Ukraine ansprechen, wie er selbst im Vorfeld des Besuchs versichert hat. Es müsse jedenfalls alles getan werden, was getan werden kann, um den Menschen in der Ukraine zu helfen, den Krieg zu stoppen, hat der österreichische Kanzler im Vorfeld seiner Moskau-Reise erklärt. Er wolle als Brückenbauer auftreten. Dieses Treffen wird keineswegs von allen gut geheißen. Kritik an dem Treffen kam vorab von den NEOS, der SPÖ und auch diversen Expertinnen und Experten. Auch der grüne Koalitionspartner der ÖVP gab sich zurückhaltend bis kritisch in der Einschätzung des Besuchs. In erster Linie wird befürchtet, dass Wladimir Putin Nehammers Besuch im eigenen Land zur Propaganda nützen wird. Sehr kritische Worte fand Sonntagabend in der ZIP 2 etwa der Russland-Experte Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck.
Ich halte diesen Besuch nicht für eine kluge Entscheidung, ganz und gar nicht. Denn eine Brückenbauerfunktion, auf die hat in der Europäischen Union niemand gewartet. Das ist ein traditionelles Bild, das Österreich immer von sich zeichnet. Aber in der Europäischen Union, wie gesagt, hat man nicht darauf gewartet. Die Osteuropäer kritisieren das vehement und offen gesagt, auch in Moskau weiß man, dass das kleine Österreich kein Gewicht hat, um auf die Meinungsbildung in der Europäischen Union zu Russland Einfluss zu nehmen.
Der österreichische Außenminister und Nehammers Parteifreund Alexander Schallenberg hat Nehammers Entscheidung für die Reise am Montag verteidigt.
Die Entscheidung für den Besuch ist nach dem Gespräch mit Präsident Zelensky gefallen und nach Kontakten mit Bundeskanzler Scholz, Präsident Erdogan, den Spitzen der Europäischen Union, von der Leyen und Charles Michel. Und es geht einfach darum, dass wir keine Möglichkeit ungenutzt lassen wollen. Jede Chance ergreifen müssen, um die humanitäre Hölle in der Ukraine zu beenden.
Wie wahrscheinlich ist es, dass Putin den Besuch zur Propaganda nützt? Ist der Zeitpunkt gerade jetzt, wo eine Großoffensive Russlands im Donbass ansteht, ein denkbar schlechter? Und kann Nehammer eigentlich irgendetwas bei Putin ausrichten? Ich habe zu all diesen Fragen heute mit dem Russland-Historiker Wolfgang Müller gesprochen. Das Gespräch mit Wolfgang Müller haben wir bereits im Vorfeld des Treffens zwischen dem österreichischen Kanzler Nehammer und dem russischen Präsidenten Putin aufgezeichnet. Herr Dr. Müller, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Heikle Reise, Risikomission, so und ähnlich wird der Besuch von Kanzler Karl Nehammer bei Wladimir Putin im Vorfeld ja genannt. Nehammer argumentiert seinen Besuch bei Wladimir Putin ja so, dass er nichts unversucht lassen möchte, um den Krieg so rasch als möglich zu beenden, wie er sagt, beziehungsweise auf ein Ende des Kriegs positiv Einfluss zu nehmen. Kann der Besuch eigentlich irgendeinen solchen Effekt haben?
Einen grundsätzlichen Kurswechsel Russlands halte ich für relativ unwahrscheinlich. Es ist allerdings durchaus möglich, dass Russland und Präsident Putin den Bundeskanzler nicht mit leeren Händen abreisen lassen möchte. Das heißt, dass er ihm möglicherweise im humanitären Bereich, etwa bei den Korridoren, eine Zusage macht.
Warum macht Nehammer das eigentlich? Warum hat er sich entschieden, diese Reise anzutreten? Immerhin sagt er ja, die Initiative für den Besuch ist von ihm selbst ausgegangen.
Nach allem, was wir bisher erfahren haben, dürfte der Besuch des Bundeskanzlers in der Ukraine, sowohl in Kiew als auch in Butscha, auf ihn einen sehr starken Eindruck hinterlassen haben. Und er hat gesagt, er weiß, dass die Chancen für seine Vermittlungsmission gering sind, aber die Lage ist so drückend, dass er glaubt, diese kleine Chance doch ergreifen zu müssen und sich daher für die Reise nach Russland entschlossen hat.
Wie beurteilen Sie denn selbst die Reise? Skeptikerinnen und Skeptiker bemängeln ja, dass mit dem Besuch Putin eine Bühne geboten wird, die er dann als Kriegspropaganda in seinem Land verwenden kann. Dass er die Bilder also medienwirksam nutzen kann, um den Russinnen und Russen zeigen zu können, ich habe Kontakt mit Staatsoberhäuptern im Westen, so schlimm ist es ja gar nicht mit der Isolation. So wird befürchtet, dass er diesen Besuch nutzen kann. Kann das so sein und wie beurteilen Sie selbst den Besuch?
Vermutlich wird Russland oder werden die Medien Russlands tatsächlich versuchen, den Besuch für die eigenen Zwecke zu nützen. Das heißt, zu demonstrieren, dass Russland nicht isoliert und dass der Westen uneinig sei. Österreich versucht, dies durch Vorsichtsmaßnahmen zu verhindern, insbesondere im Bereich der Einschränkung der Medienberichterstattung oder eben durch den Ausschluss von Fernsehteams. Es ist sicherlich Vorsicht geboten und der Besuch ist zweifelsohne riskant, aber wenn er tatsächlich eine geringe Chance beinhaltet, also wenn es eine kleine Möglichkeit gibt, auf beispielsweise humanitäre Korridore oder aber tatsächlich in Richtung eines Waffenstillstandes hinzuarbeiten, so steht das damit natürlich in einem Spannungsfeld.
Jetzt steht ja gerade eine Großoffensive Russlands im Donbass an. Ist das jetzt der denkbar schlechteste Zeitpunkt für den Besuch Nehammers?
Das kann man objektiv nicht beurteilen. Nach all dem, was natürlich aus der Diplomatie bekannt ist, ist es eher unüblich, in einer Eskalationsphase so eine Initiative zu setzen. Andererseits, und nach dem, was wir eben über seine Beweggründe wissen, scheint er zu versuchen, eben gerade auch so bald wie möglich eine solche Reise, eine solche Initiative durchzuführen, um so bald wie möglich auch tatsächlich vielleicht einen kleinen Erfolg zu erzielen.
Der Kanzler Nehammer hat ja erklärt, er werde Putin nicht moralisch neutral gegenübertreten, so hat er es formuliert. Wie eindringlich können denn Nehammers Worte da überhaupt ausfallen?
Das ist jedenfalls eine sehr schwierige Unternehmung. Es ist ein komplexer Drahtseilakt, aber es wird bei politischen Gesprächen durchaus erwartet, dass auch Kritik bei offiziellen Treffen geäußert wird. Das ist durchaus üblich und damit müssen beide Seiten umgehen können. Das kann allerdings zu sehr unangenehmen Situationen fallweise führen. Der Präsident Russlands ist als Gesprächspartner bekannt, der sehr schnell und manchmal auch emotional zu Gegenangriffen übergeht. Und somit wird diplomatisches Geschick, aber auch persönlicher Mut gefragt sein.
Welches Zeichen ist das auch gegenüber der Ukraine, die Nehammer ja erst vor wenigen Tagen besucht hat, wenn Nehammer im Anschluss gleich jetzt auch auf Putin trifft?
Die Reise des Bundeskanzlers nach Moskau ist Medienberichten zufolge mit dem Präsidenten der Ukraine abgestimmt. Der Präsident der Ukraine hat selbst mehrfach direkte Gespräche mit dem Präsidenten Russlands gefordert, um den Krieg zu beenden, um Waffenstillstandsverhandlungen voranzutreiben und auch abzuschließen. Und in diesem Kontext erst ist die Initiative des österreichischen Bundeskanzlers möglich. Wäre sie nicht mit dem Präsidenten der Ukraine abgestimmt, wäre das sicherlich von einer ganz massiven Verschlechterung der bilateralen Beziehungen gefolgt gewesen. Das wäre ja auch nicht möglich. Man könnte dann Österreich zu Recht dafür kritisieren, dass diese Reise nicht mit der Ukraine vorab abgesprochen wurde. Noch dazu, wenn sie in einem so engen zeitlichen Zusammenhang mit der Reise nach Kiew steht.
Warum ist denn bisher kein anderes Staatsoberhaupt der EU persönlich zu Putin gefahren? Also einige telefonieren ja mit Putin, so wie der französische Präsident Macron oder auch Scholz in Deutschland. Der Termin Nehammers dürfte ja mit der EU und innerhalb der EU abgestimmt sein. Warum ist jetzt gerade der österreichische Kanzler der Erste, der seit Beginn des Kriegs bei Putin vorstellig wird?
Vermutlich haben die anderen Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten entweder die Chancen für zu gering oder das Risiko für zu groß gehalten, eine derartige Reise nach Moskau zu unternehmen. Historisch gesehen hat Österreich seit der Unterzeichnung des Staatsvertrages und der Erklärung der Neutralität 1955 immer wieder, könnte man sagen, als ein Türöffner für die Diplomatie Moskaus nach internationalen Krisen gedient. Das ist bereits nach dem ungarischen Volksaufstand 1956 so gewesen und dann auch nach der militärischen Niederschlagung des Prager Frühlings 1968. Somit lässt sich dieser Besuch durchaus in eine gewisse historische Kontinuität einordnen.
Was ist denn das Risiko konkret, das Sie jetzt angesprochen haben? Was ist der Worst Case, der nach dem Treffen von Nehammer mit Putin passieren kann?
Der Worst Case wäre sicherlich, dass einerseits der österreichische Bundeskanzler mit leeren Händen nach Hause kommt und andererseits Russland diesen Besuch benutzt, um zu argumentieren, dass der Westen uneinig sei. Das ist wäre sicherlich eine sehr unangenehme negative Optik. Ob man bereit ist, ein solches Risiko einzugehen bei einer derartig geringen Erfolgschance, ist allerdings eine politische Entscheidung.
Andere Regierungschefs wie Präsident Macron aus Frankreich telefonieren ja, wie gesagt, mit Putin. Also es gibt ja sehr wohl Kontakt auch anderer Staaten zu Russland und Putin. Warum macht ein Besuch, ein persönlicher Besuch im Vergleich zum Telefonat so einen großen Unterschied? Warum wird dieser Besuch Nehammers jetzt so kritisch beäugt?
Ein Besuch, eine persönliche Reise kommt natürlich Russland stärker entgegen, sowohl geografisch, physisch als auch politisch und hat daher auch größere Chancen, einen positiven Effekt zu erzielen. Wenn man jemanden einlädt oder aber auch, wenn jemand uneingeladen einen willkommenen Besuch macht, dann möchte man diesen Gast vielleicht nicht mit leeren Händen nach Hause gehen lassen, sondern sich auch erkenntlich zeigen und zumindest ein kleines Zugeständnis machen oder aber etwas, was man vielleicht ohnehin als Zugeständnis vorgesehen hatte, dann jedenfalls als ein Gastgeschenk machen.
Wie kann denn ansonsten eine Einflussnahme der Staats- und Regierungschefs der EU auf Putin überhaupt aussehen? Gibt es irgendeine andere Möglichkeit, nach der Brücken bauend einzuwirken, wie Nehammer es nennt?
Ich nehme an, dass der Bundeskanzler seine Eindrücke aus dem persönlichen Gespräch an die Kolleginnen und Kollegen unter den EU-Staats- und Regierungschefs weitergeben wird. Und ich nehme an, dass er auch dem Präsidenten der Ukraine über diesen Besuch berichten wird. Darüber hinaus ist allerdings keine Vermittlung oder weitere Brückenbautätigkeit derzeit absehbar. Es wird sicherlich dann von der Reaktion Russlands abhängen, ob beispielsweise Wien als ein Ort für Waffenstillstandsverhandlungen, wie das ja bereits in der Türkei gewesen ist oder auch in Belarus, in Frage kommt.
Gebührt es denn eigentlich auch die Neutralität Österreichs, dass der Kanzler nach dem Besuch bei Präsident Zelensky in der Ukraine nun auch den russischen Präsidenten trifft?
Das ist in diesem Falle nicht unbedingt eine Frage von Neutralität. Neutralität fordert, dass man Konfliktparteien gleich behandelt oder aber eben militärisch nicht bevorzugt. Die Neutralität Österreichs ist eine mittlerweile relativ restriktive, das heißt, es ist eine militärische Neutralität, die bedeutet, dass Österreich keine Mitgliedschaft in einem militärischen Bündnis besitzt und auch keine fremden militärischen Stützpunkte auf seinem Boden zulässt. Aber es bedeutet nicht, dass man gleichzeitig mit allen Konfliktparteien in einem Krieg, der noch dazu ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist und in dem die Haltung der überwältigenden Mehrheit der Mitgliedstaaten der UNO auch sehr eindeutig ist, dass man dann mit allen Beteiligten spricht. Wie gesagt, ist es eher eine traditionelle Entwicklung Österreichs, die von Moskau im Kalten Krieg durchaus erwünscht war und auch von Österreich dann erfüllt wurde, dass Österreich als eine Art Türöffner für Diplomatie, für damals Ost-West-Diplomatie nach internationalen Krisen dient.
Noch eine Frage zum Bild nach außen für Österreich. Österreich stemmt sich weiter gegen ein Gasembargo gegen Russland, wegen der großen Abhängigkeit von russischem Gas, die Österreich ja hat. Jetzt dieser Besuch, schon in der Vergangenheit gab es von österreichischen Politikerinnen und Politikern, nennen wir es eine relativ große Nähe zu Russland bzw. Putin. Grenzt sich Österreich insbesondere jetzt seit Beginn des Ukraine-Kriegs zu wenig von den Schreckenstaten Russlands ab? Könnte dieser Besuch jetzt auch das Image Österreichs beschädigen?
Die Gefahr eines Schadens ist natürlich durchaus gegeben, aber das würde ich eben sehr mit der Reise per se in Zusammenhang bringen und nicht mit der bisherigen Politik. Denn die Bundesregierung und auch alle Parteien bis auf eine und der Großteil von Medien und Gesellschaften sind sich eigentlich relativ einig in der Verurteilung des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine gewesen. Und die österreichische Bundesregierung war hier auch sehr klar, wenn wir die Regierungserklärung vom 24. Februar uns anhören. Was die sicherheitsbedrohliche Abhängigkeit Österreichs von Gas aus Russland betrifft, so ist diese in der Vergangenheit durch den dafür verantwortlichen Konzern, die OMV, gezielt vorangetrieben worden und von den Bundesregierungen und auch den Kammern stillschweigend toleriert worden. Das ist etwas, was man sich sicherlich noch selbstkritisch mit Blick auf die Vergangenheit ansehen wird müssen. Was die Gegenwart und die Zukunft betrifft, ist es heute die Aufgabe der österreichischen Bundesregierung, rasch einen Ausstieg aus dem russischen Öl und bald auch Gas zu ermöglichen, um die Aggression zu beenden. Das ist, es hat keinen Sinn, nur zu sagen, wie schwer es ist, sondern es ist zu erwarten von der österreichischen Politik, Bundesregierung und auch Wirtschaft, sehr rasch und sehr konkret Ausstiegsszenarien zu entwickeln, um das Problem zu lösen. Es ist ein Problem, wenn täglich mehrere hundert Millionen Euro an einen Aggressor in einem Krieg unmittelbar vor unserer Haustüre überwiesen werden, weil offenbar die Schwierigkeit besteht, aus dem Öl und Gas auszusteigen. Dass die Schwierigkeit besteht, ist unbestritten, aber es ist eben auch die Aufgabe von Politik und Wirtschaft, diese Schwierigkeiten zu überwinden und rasch konkrete Lösungsansätze zu entwickeln und dann auch zur Beschlussfassung zu bringen.
Also Sie sind zusammenfassend auch der Meinung, die Kanzler Nehammer vertritt, dass man alles versuchen sollte, um einen positiven Einfluss auf ein möglichst rasches Ende des Kriegs zu nehmen, in diesem Rahmen, wie sie jetzt passiert, die Reise. Also, dass sie sowohl mit der EU als auch mit Zelensky abgesprochen ist, halten Sie sie für in Ordnung? Und sie könnte auch etwas bewegen, diese Reise, habe ich Sie richtig verstanden?
Es ist, wie gesagt, ein Risiko damit verbunden. Es ist eine zutiefst persönliche Entscheidung, ob man ein solches Risiko auch in Kauf nimmt. Ich halte die Argumentation des österreichischen Bundeskanzlers diesbezüglich für überzeugend. Ich schätze die möglichen Erträge aus der Reise für eher gering ein, aber wenn auf diese Art und Weise ein humanitärer Korridor und die Rettung von ein paar tausend Menschen und vielleicht auch eine Wiederbelebung der Waffenstillstandsverhandlungen erzielt werden können, dann ist das jedenfalls ein Fortschritt.
Herr Dr. Müller, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Ich danke Ihnen für die Einladung und für das interessante Gespräch.
Die Chancen, wirklich etwas bei und mit diesem Besuch bei Putin zu bewegen, sind also relativ gering, sagt Russland-Historiker Wolfgang Müller. Für ihn ist die Argumentation Nehammers, dass man nichts unversucht lassen sollte, um ein rascheres Ende des Kriegs herbeizuführen, aber nachvollziehbar. Das war es für heute von mir. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify abonniert. Und wir freuen uns ebenso, wenn ihr uns bei der Gelegenheit auch gleich eine Bewertung dalasst. Der Schnitt der heutigen Folge kam wie gewohnt von Dominik Kanzian. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Gehört habt ihr heute mich, Anita Kiefer. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend und bis bald an dieser Stelle. Auf Wiederhören!